Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer der kleinen Audiodatei.
Ich hatte ja schon versprochen, den Roger Köppel mal wieder hören zu lassen. Patrick Barb hat ihn interviewt, den Herausgeber der Schweizer Weltwoche.
Da hat ja vielleicht Karl Marx recht gehabt, wenn er gesagt hat, die herrschende Meinung ist meistens auch die Meinung der Herrschenden.
Gut, ich würde natürlich sagen, dass Karl Marx eigentlich in mehr oder weniger allem fundamental geirrt hat. Und wenn es natürlich Berührungspunkte gibt mit der Wahrheit, dann wären sie natürlich rein zufälliger Art. Aber das stimmt, die vorherrschende Meinung ist oft die Meinung der Herrschenden.
Dass Antikommunismus auch die Besten dumm macht, hier mal gleich zu Beginn.
Und nun! Das Dossier.
Selbst harte Wirtschaftsliberale erkennen die Analyse des Kapitalismus durch Marx an. Aber dem Köppel sein Plaisir, gefragt, ob er überhaupt zu den Besten gehört, durchwachsen sein Œuvre. Im Fall Russland-Ukraine klar und bestechend, im Fall Israel-Iran. Naja, bevor wir zu Patrick Barbs Fragen kommen, Köppel zu Gast bei einem Finanz... Ich sag mal nicht hi, ich sag mal...
Ich habe einen ganz anderen Blick auf die Wirklichkeit in dem Sinn. Und für mich sind all diese tektonischen Verschiebungen, diese Konflikte, so schlimm sie sind, und darum werde ich danach kritisiert, wenn ich so einen Satz sage. Also bin immer ehrlich, auch zu meinem eigenen Schaden manchmal. Für mich sind das Vorstufen einer Wende zum Besseren. Ich glaube, wir beobachten, dass eine kaputte, lassen Sie es mich deutlich sagen, eine verfaulte, auf Lügen beruhende Ordnung, die nicht mehr funktioniert hat, die man aber aus Faulheit, aus Glaube an die eigene Überlegenheit aufrechterhalten hat, das bricht jetzt zusammen, nicht nur international. Wir sehen das ja auch auf der nationalen Stufe, dass viel von dem, was wir für das absolute Nonplusultra gehalten haben in den letzten Jahren, grüne Wende, all diese Themen, Genderpolitik und so weiter, all dieses... Diese Dinge, das verliert komplett an Bedeutung und es kommen ganz andere Fragen zurück. Wir reden wieder über Kernenergie. Wir werden mit der Tatsache konfrontiert, und das ist ganz wichtig, dass alle Großmächte realisieren und auch die Amerikaner und die Israelis realisieren das. Und die Russen haben es auch realisiert. Wir sind auch nicht so stark, wie wir uns das einbilden. Wir können einfach reingehen, Cowboy-mäßig, und dann liegt alles am Boden und wir kommen auf dem roten Teppich unter dem Blumenregen in so ein Land. Die werden, denen wird auch brutal, werden denen die eigenen Grenzen aufgezeigt. Und da sehe ich halt dann wieder das Positive, dass da wirst du gewaltsam geheilt von deinen Allmachtsansprüchen und es wird dir vor Augen geführt, wirklich mit brutaler Deutlichkeit, dass die Menschen zur Zusammenarbeit verdammt sind. Und das ist für mich das größte Risiko, dass wir uns einreden, vor allem auch in Europa, dass wir uns einen Krieg mit Russland leisten zu können glauben. Dass wir der Meinung sind, dass wir berufen sind, der ganzen Welt unsere Vorstellungen da zu verklicken. Dabei können wir nicht mal zu Hause dafür sorgen, dass die Züge pünktlich in den Bahnhöfen einfahren, dass unsere Brücken einstürzen und so weiter. Und diese Hybris, diese Anmaßung des Westens, die wird bestraft, und ich bin kein Zyniker, aber ich bin Vater von 4 Kindern und ich habe selber meine Erfahrungen gemacht. Aber manchmal ist es eben nötig, dass dieser Hochmut bestraft wird. Hochmut kommt vor dem Fall und du musst immer wieder leider auf die Nase fallen, um zur Vernunft zu kommen. Und das ist für mich die positive Botschaft. Es ist schlimm, es sind gewaltige Risiken im Spiel drin. Das macht es sehr, sehr anspruchsvoll, zwingt uns Unternehmer dazu, ganz sorgfältig zu kalkulieren, unsere Kernstärken, unsere Interessen in den Vordergrund zu stellen, alles Nicht-Funktionierende über Bord zu werfen. Aber am Ende des Tages sehe ich einen Lichtblick am Ende in diesen finsteren Wolken, nämlich die Einsicht, wir müssen zusammenarbeiten mit Russland, mit China, mit Amerika, mit Indien. Die Welt entwickelt sich, der Westen ist nicht mehr so dominant, wir sind immer noch stark und wir bleiben stark, wenn wir unsere eigenen Werte verteidigen. Und dazu gehört das, was Sie am Anfang gesagt haben, freie Meinungsäußerung, Demokratie. Nehmen wir eigentlich diese Werte genügend ernst? Sind wir überhaupt in der Lage, anderen diesbezüglich Nachhilfeunterricht zu erteilen, etwa den Russen und den Chinesen, wenn wir beobachten, wie wir bei uns diese elementaren zivilisatorischen Errungenschaften mit Füßen treten? Da sind immer noch zu viele gerne große und Überhebliche bei uns am Werk, aber die werden alle, wie die Leute im Fall Epstein, jetzt ziemlich schnell gegroundet und das ist die gute Nachricht.
Und das ist schon viel in einer Zeit mit vielen negativen Nachrichten.
Die Medienforschung stellt fest, dass über die Ländergrenzen hinweg die großen Medien dem Propagandanarrativ der Staatspolitik folgen. Ist das auch in der Schweiz so?
Also Journalisten laufen immer Gefahr, Hofschranzen der Macht zu sein. Das ist ja irgendwo auch verständlich, weil ein Journalist bezieht natürlich irgendwo auch seine soziale Anerkennung und seinen Status und sein Prestige aus dem Zugang, den er bekommt zu den Mächtigen, zu den Einflussreichen, zu den Stars. Und ich habe lange im Kultur- und Sportjournalismus gearbeitet und natürlich war das für mich ein Highlight, wenn ich mal ein dreistündiges Interview mit dem AC/DC-Gitarristen Angus Young führen konnte. Und ich hätte dieses Interview sicher nicht bekommen, wenn ich meine Karriere bis dahin auf Totalverrissen des Werks von AC/DC aufgebaut hätte.
Lernen mit Schlager die Variation des AC/DC-Titels unter dem Titel Highway to Hell. Ich erlaubte mir ein wenig zu kürzen.
Der Konformismus in den Medien, das Hofschranzentum, kam auch deutlich zum Ausdruck, als auch die Schweizer Medien, sowie die Deutschen sowieso, über ein wichtiges Ereignis gar nicht berichtet haben. Das ist nämlich die Sanktionierung von Jacques Beau durch die EU. Ein Mann, der Schweiz in Kriegs- und Krisengebieten als Offizier gedient hat, der kritische Bücher geschrieben hat und nun, weil er nicht mehr in den Propagandarahmen passt, sanktioniert wird. 20 Schweizer, die Freiheitsstriechler, sind vor einiger Zeit nach Brüssel gefahren, um ihn erkennbar zu unterstützen, sind auch in der Schweizer Botschaft empfangen worden. Warum reagiert die Presse nicht auf sowas? Es geht doch auch um die Freiheitsrechte der Presse.
Das ist eine interessante Frage, woher kommt das eigentlich? Das zeigt natürlich die Vereinnahmung eben dieser etablierten Medien oder gewisser etablierter Medien durch eine bestimmte Erzählung eben von Gut und Böse. Und das ist für mich, und da reden wir jetzt im Zusammenhang mit Jacques Beau, reden wir über den Ukraine-Krieg vor allem, dem er sich da als Analytiker hervorgetan hat, mit Schilderungen, mit Darstellungen, die so nicht geteilt werden, eben in bestimmten politischen Kreisen oder quasi dem offiziellen Narrativ oder wie man dem sagt, widerspricht. Und da wird er sanktioniert, also wie ein Terrorist quasi behandelt. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang. Und das Alarmierende ist tatsächlich, dass so etwas eigentlich gar nicht mehr als Problem wahrgenommen wird. Dass man sagt, das stimmt ja eigentlich, das geschieht dem ja noch recht, wenn einer so einen Unsinn erzählt und es da wagt, sich da dagegen zu verhalten. Und das führt mich einfach an den Punkt, wo man sagen muss, das ist jetzt eben die Folge einer allzu konformistischen Öffentlichkeit, dass einer, ich kann das nicht anders nennen, einer gewaltigen Fake News Orgie oder einer Einseitigkeit, die man im Umgang mit diesem Ukraine-Krieg, mit diesem ganzen Unheil, was da jetzt tobt seit vielen Jahren, was sich da abgebildet hat. Und muss Ihnen sagen, das ist also schon, ich finde das zum Teil fast unerträglich, was da in den letzten paar Jahren alles fabuliert und fabriziert wurde. Man hat ja gar nicht mehr analysiert, man hat gar nicht mehr nachgedacht, man hat nur noch Feindbilder bewirtschaftet, man hat sozusagen eine Dämonologie betrieben, war verboten, sich mit den historischen Ursachen dieses Konflikts auseinanderzusetzen. Es hat gar keine Diskussion stattgefunden, quasi eine Verstümmelung des Denkens und auch der Demokratie. Denn in der Demokratie müssen ja auch in öffentlichen Diskussionen unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderprallen, dass man überhaupt eine Auswahl hat. Und das ist natürlich etwas, was hier kulminierte, dass es gar keine Auswahl mehr geben durfte, wie man über diesen Konflikt redet. Und wenn es dann einer noch macht, sei es eine Zeitung, dann ist das eine Fake-News-Zeitung, oder wenn es einer macht wie der Jacques Beau oder andere, dann werden die wie Kriminelle auf eine Sanktionsliste gestellt. Und das sind schon ungeheuerliche Vorgänge, die natürlich auch alarmierend sind und zeigen, dass hier ein Grundpfeiler eigentlich unserer Demokratie nicht mehr gewährleistet ist. Und das heißt, selbst wenn jemand wie Jacques Beau den größten Unsinn erzählt, solange niemanden verleumdet, keinen strafrechtlichen Grundsatz verletzt, dann ist er frei zu sprechen, dann darf der Staat ihn doch nicht behelligen und andere damit einschüchtern. Also hier sind wir auf einer ganz abschüssigen Bahn und ich sage, ich bin Journalist, ich bin Medienunternehmer und das kommt daher, wenn eben in demokratischen Öffentlichkeiten, und das gibt's, das steht schon in der Klassiker der politischen Theorie, da hat schon Tocqueville gewarnt, andere haben gesagt, in Demokratien kann der Meinungskonformismus eine totalitäre Macht werden. Und darum braucht's ja diese Medien, die eben diesen Widerstreit, diesen Wettstreit der Ideen aufrechterhalten. Und das gilt es immer wieder zu unternehmen. Klar, als Weltwoche profitiere ich vielleicht auch davon. Je einseitiger das andere ist, umso einfacher ist es, sich von dieser Einseitigkeit vorteilhaft abzuheben. Aber das ist die Folge einer undemokratischen Vereinseitigung des Meinungsbilds. Denn wenn es nur noch eine Meinung gibt zum Thema Ukraine, zum Thema Putin, zum Thema Trump, zum Thema Corona, zum Thema Migration, zum Thema Klima, wenn da nur noch eine Erzählung als die wahre und die tolerierbare angesehen wird, dann haben sie faktisch durch die Medien die Demokratie außer Kraft gesetzt. Weil dann gaukelt man den Wählern vor, dass es keine Alternative mehr gibt, keine Auswahl der Perspektiven. Quasi, wie wenn es der Staat und da bestimmte Instanzen die Wahrheit gepachtet hätten. Also dann sind wir sehr schnell wieder in einer politischen Wirklichkeit, die irgendwo vor der Aufklärung anzusiedeln ist.
Und das erleben wir hier einen Rückfall in die Inquisition?
Ja, ich meine, der Versuch ist, aber wissen Sie, das ist ganz wichtig, man muss das ohne jeglichen Moralismus und auch ohne jegliches Drama vor Augen sich halten.
Der Fall Jacques Beau.
Das ist doch ein absoluter Skandal, dass ein Schweizer Bürger, aber man, es ist egal, ob es ein Schweizer ist oder nicht ein Schweizer, dass ein Bürger aufgrund einer Meinung, die den Mächtigen nicht passt. Ja, also fast schon für vogelfrei erklärt wird, dass man ihm die Bankkonten sperrt, dass man ihm sozusagen die Daseinsgrundlage raubt, dass man ihn dazu verurteilt, irgendwo um Almosen zu betteln, dass er überhaupt noch existieren kann, dass man ihn wie einen Schwerverbrecher behandelt. Das sind doch ganz gewaltige Missstände, die Ihnen doch zeigen, dass eine Struktur, die so vorgeht, die hat doch überhaupt nichts mehr mit Demokratie zu tun. Denn in der Demokratie gilt jede Meinung, jede falsche Meinung, die musst du widerlegen, die darfst du nicht verbieten. Und das sind ganz elementare Dinge.
Der Fall Russland. Sie waren in Russland. Sie kennen das Land, haben mit Verantwortlichen gesprochen. Jetzt heißt es hier, mit Putin kann man ja gar nicht verhandeln. Wie haben Sie das während Ihres Besuches erlebt?
Ja gut, das ist ja der größte Unsinn, der da behauptet wird. Ich meine, du musst ja nicht mal Geschichte studiert haben, um diese riesige Fake-News-Welle, die da gebracht wurde, mit der Zeitenwende und all diesen Dingen. Also ich will mir jetzt auch nicht allzu viel einbilden auf mein Geschichtsstudium und meine etwas angelesenen Kenntnisse, aber etwas muss ja klar sein. Also eine Zeitenwende in der Geschichte, das gibt's gar nicht. Also es wird nie ein Blatt gedreht. Die Geschichte ist immer eine Abfolge von Ereignissen, von merkwürdigen Kausalketten und da wirbelt alles durcheinander. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich da ein Urteil zu bilden. Und wir sind heute noch dabei, Herr Bab, über die Ursachen des Ersten Weltkriegs nachzudenken. Aber jetzt also beim Ukraine-Krieg, da war sozusagen nach einer halben Stunde alles klar, Diskussion verboten. Wir wissen, wo Gott hockt und wir wissen, wo der Teufel hockt. Das ist doch einfach eine himmeltraurige Schande, dass unsere Medien, unsere Politik sich mit diesen primitiven Theorien begnügt.
Zur Schweizer Nationalhymne mag ich nur kommentieren, was sich der Antikommunist vielleicht nicht vorstellen kann. Der Krieg könnte gewollt sein.
Und wenn nur noch einseitig geredet wird, also wie in einer Diktatur, wo quasi ausgegeben wird, das ist die offizielle Wahrheit, und wer widerspricht, der wird sofort ins Sanatorium geschickt, ja, dann haben sie auch eine einseitige Politik. Dann ist die Gefahr der Fehler am größten. Und einer dieser Fehler, diese fixe Vorstellung, mit Putin kann man gar nicht reden. Das ist ja lächerlich. Ich meine, das ist, wie kommt man eigentlich dazu, so eine Behauptung aufzustellen? Putin hat ja nach 2 Monaten bereits nach dieser Kriegseskalation, das ist ja auch kein Kriegsbeginn, da fängt ja der Betrug schon an mit dem Anfangspunkt. Wenn Sie mit Leuten des IKRK sprechen, dann sagen die Ihnen, also damals haben die mir gesagt, internationales Rotes Kreuz. Es heißt immer, da im Februar 22 habe ein Krieg begonnen. Ist doch Unsinn. Dieser Krieg läuft schon seit 2014. Und wenn man es noch etwas historisch adäquat anschauen möchte, könnte man vielleicht sogar noch weiter zurückbringen.
Herr Köppel, blenden Sie nicht zu weit.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Ich saß an einem Tisch mit amerikanischen Militärs und Forschern. Die haben schon im Oktober 22 gesagt, wie sie Russland aufteilen wollen. Wie Jugoslawien, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe gesagt, ich habe mich so gedacht, das ist wie wenn du so an einem Abendessen bei Metzgern zu Hause bist, die schon über das saftigste Filetstück diskutieren, obwohl sie den Ochsen noch gar nicht gefangen haben. Also diese Anmaßung, diese Arroganz.
Zum Iran.
Den Krieg gegen den Iran. Ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg?
Also gut, mit diesen Begriffen operiere ich schon gar nicht mehr, weil ich sage, das Völkerrecht, das gibt's gar nicht. Das Völkerrecht ist so eine noble Fiktion. Ich will jetzt nicht zynisch klingen. Natürlich bin ich ein Befürworter des Versuchs, zwischen den Staaten nicht einfach das Recht des Stärkeren und die Gewalt regieren zu lassen, aber ich bin hoffentlich nicht so naiv, mir einzubilden, dass es zwischen den Staaten rechtliche Verhältnisse geben kann, wie es innerhalb von Staaten gibt. Das Völkerrecht an sich, ich bin nicht Jurist, gibt es nicht, weil erstens haben es nicht die Völker gemacht, sondern wer auch immer, keine Volksabstimmungen oder so etwas, das sind einfach Abmachungen, Regeln, Verträge. Natürlich, es gibt die UNO-Charta, die aber auch nicht, damit etwas von einem bloßen Postulat, von einer Abmachung zwischen uns beiden oder einer moralischen Forderung, also wir sollten jetzt also nicht einen anderen Staat angreifen, dass so etwas zu Recht wird, also zur Definition des Gesetzes, Verbindlichkeit, braucht sie eine rechtsdurchsetzende Instanz. Und die haben wir nicht. Es gibt keinen Staat über den Staaten, keinen Superstaat, keinen Weltstaat, der dann sozusagen alle diese zwischenstaatlichen Konflikte wie innerkantonale Auseinandersetzungen betrachtet und notfalls halt mit der zentralen Polizeitruppe entsprechend diese Rechtssatzungen durchsetzt. Das gibt's nicht. Ergo gibt's kein Völkerrecht. Das heißt aber nicht, dass man den Versuch nicht aufnehmen sollte, diese Dinge zu regeln. Also es bringt, da sollen die Juristen, da sollen die Experten drüber streiten, ob jetzt das völkerrechtswidrig ist oder nicht, ob es das Völkerrecht gibt. Entscheidend ist, seit es die Menschen gibt, gibt es Kriege. Noch nie hat ein Aggressor behauptet, der breche das Völkerrecht. Und meistens braucht es 2 Seiten für einen Konflikt. Aber man muss immer auch schauen, wer nimmt an diesen Konflikten teil, was sind da die einzelnen Positionen. Und am Ende des Tages muss man wieder Frieden schließen, muss man eine Lösung finden. Und diese Rechthabereien führen da nicht viel weit.
Wer hat diesen Krieg begonnen? Wo kam die Initialzündung her? Aus Israel oder aus Washington?
Das Dossier.
Bab bot klug.
Dass die Amerikaner gegen Iran einmal Krieg führen, dass Trump das jetzt gewagt hat in dieser Form, ist ja auch nichts Neues. Die Amerikaner haben schon oft, alle amerikanischen Präsidenten seit Reagan haben gesagt, mit der Ankunft dieses Mullah-Regimes, das ist ein Feind der USA. Und umgekehrt bezeichnet ja Teheran den Iran, die USA als einen großen Satan und Israel ist der kleine Satan. Und das sind einfach Feinkonstellationen, die jetzt in diesem Moment ausgebrochen sind. Jetzt kann man sagen, wer hat da wohl wen hineingezogen? Da weiß ich auch nur das, was die Medien schreiben und was da die einzelnen Politiker sagen. Und der amerikanische Außenminister Rubio hat ja gesagt, ja, die Situation sei die gewesen, dass einfach nach den Schwächungen der iranischen Verbündeten in Libanon, Syrien und Hamas, diese Stellvertreter, diese 5. Kolonnen, habe Israel sowieso aus der Befürchtung heraus, dass die Amerikaner, dass diese Iraner da eine Atombombe haben oder irgendwelche Massenvernichtungswaffen, ist man hineingegangen, günstige Gelegenheit, und wir Amerikaner sind dann da mitgegangen, weil sonst wären wir auch Ziel der Vergeltung gewesen. Sehr schwierig zu beurteilen.
Aber als Journalist lässt Patrick Barb nicht locker.
Aber als Analytiker haben Sie ein Bild davon, worum es wirklich geht. Geht es um den Schutz Israels? Geht es ums Öl? Oder geht es darum, dass die BRICS-Staaten nicht stärker werden? Und vor allem China natürlich nicht.
Es geht da sicher um alles ein bisschen. Es geht immer um Macht. Es geht immer um Öl. Es geht um Interessensgebiete. Aber was wir jetzt beobachten, ist ja im Grunde die Folge eines Zusammenbruchs der amerikanischen Alleinhegemonie, wenn man so will, nach dem Kalten Krieg.
Zum Ende gebrochen. Roger Köppel, Patrick Barb, das Dossier.
Das Dossier.
Ach, die Nachtigall. Spaniens Regierung steht unter Druck. Die Polizei rückt in die Zentrale der regierenden spanischen Sozialisten ein. Es gibt Korruptionsvorwürfe. Wurden nicht unlängst NATO-Flugzeugen Flüge verweigert?
Amerikanischen Freunde, wir haben da was auf Ihrem Rechner gefunden, was Unschönes. Wir haben es gleich bereinigt. Über so etwas wollen wir nicht wiedersehen. Sie verstehen doch.
Ich heiße Hautkörper.
13 Jahre Freiheitsstrafe für Daniela Klette, ehemals Rote Armee-Fraktion, mutmaßlich verurteilt ob begangener Raubüberfälle. 67 Jahre ist sie mittlerweile alt. Was viele Berichte vermissen lassen, um Bankräubereien ging es der RAF nicht. Es ging um Politik. Sie sah die BRD als Fortführung des Dritten Reichs, nur unter Kontrolle des US-amerikanischen Großkapitals. Mögen wir es heute romantisch auf uns wirken lassen.
Baila, 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 baila.
Grüße nach Spanien.
Allahu Akbar, Allah.
Und Grüße nach Köln. Es ist Freitag.
Im Bundestag wird derzeit über Kürzungen beim Elterngeld diskutiert. Dies geschieht ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Geburtenraten auf den niedrigsten Stand seit 1946 gesunken ist.
Und das doch bei den unterschiedlichen täglichen Kalorienrationen. Aber, liebe Svetlana, so viel Slawisches in dir, die Romantik der Selbsttötung dir nicht vertraut? Gefragt Freitag, 29. Mai 2026. Sergei Shoigu, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, auf dem Sicherheitsforum in Moskau. Der Angriff auf Kiew kann jeden Moment kommen. Auch erklärt er, 56 Länder beteiligen sich an Kämpfen gegen Russland in der Ukraine. Volker Türk, hoher UN-Kommissar für Menschenrechte, fordert zur Untersuchung des Starobielsk-Angriff auf. Lehrer der Schule wurden auf die Mirotvoretsch-Todesliste der Ukraine gesetzt. Allein eine derartige Liste zu unterstützen, dafür wird zu bezahlen sein. Die EU will vorerst keinen Russland-Gesandten ernennen. Und Juri Podolyak, der ukrainische, russische Militärblocker, sieht Kiewer Truppen vor Problemen angesichts fehlender Reserven. Jeffrey Sachs fragt Kanzler Merz über die Berliner Zeitung, die seinen offenen Brief abdruckte, werden sie sich für Frieden einsetzen?
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Blöde Frage, Mr. Sachs.
Alles für die Freiheit aufzugeben. Das ist Freiheit.
Auch Sie haben in Ihrer Moskauer Zeit den Grundstein gelegt. Ist es Selbstmitleid? Meine Lehrer, die mich lehrten, dass, wenn wir nicht mehr gemeinsam mit den sowjetischen Genossen auf Friedenswacht stehen, der Faschismus ein weiteres Mal und so weiter und so fort, die werden kein Selbstmitleid brauchen. Auch nicht die, die im MFS in vorderster Front wider Faschismus agierten. In Vergangenheit schwelgt der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Wir dürfen nicht vergessen, die Freiheit kam aus dem Osten nach Europa. Der Direktor des Auslandsnachrichtendienstes der Russischen Föderation, Sergei Naryschkin, am Donnerstag: Die NATO bereitet aktiv und real Krieg vor. Das russische Außenministerium: Die NATO hat null Chancen auf die Einnahme Kaliningrades. Und humoristisch aktiv EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas: Die Europäische Union will von Russland Begrenzung seiner Streitkräfte fordern. Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Will die totale Dienstpflicht für Reservisten. Und Parteikollege Franz Müntefering.
Das ist richtig.
Wirbt für ein AfD-Verbotsverfahren und die AfD.
Keinen Krieg gegen Russland.
Gesichert rechtsextremistisches Friedensgedöns. Die Bayern wieder. Hat sich doch ein Führer einer Straßenbahn der Stadt München geweigert, mit Bundeswehrwerbung zu fahren. Er hat geklagt gegen eine Abmahnung und verloren. Israel kündigt die Zusammenarbeit mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres auf. Teheran meldet einen Angriff auf einen US-Stützpunkt.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
USA beschuldigen Iran. Und noch Geld. Donald Trump will einen 250-Dollar-Schein mit seinem Bildnis. Und die ARD hetzt. Der starke Rubel wird Putin schaden. Vom Westen kommt das Schlechte. Nur das Wetter, nur die Wolken, nur das Gewitter. Ich liebe euch doch alle. Seht es mir nach. Ein kleiner Witz, ihr wisst doch, das Slawische.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
So soll es gehen, die nächsten anderthalb Wochen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.